Schreib mir einen Businessplan.
Nein, nicht so.
Mach das nochmal, aber besser.
Warum verstehst du mich nicht?
Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du entweder Manager oder versuchst gerade, mit einem Chatbot zu kommunizieren.
Die gute Nachricht? Im Gegensatz zu Menschen kann man Chatbots tatsächlich beibringen, einen zu verstehen. Man muss nur wissen, wie. Heute geht es ums Prompting, die Kunst einer KI zu sagen, was man wirklich will. Von Rollen über Beispiele bis zu Edge Cases zeigen wir euch, wie ihr das Beste aus eurem digitalen Gesprächspartner herausholt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstlich Klug, dem KI-Podcast ohne Hype, dafür mit Fakten und Begeisterung. Von Afritz Consulting und Divisio. Aus dem windigen Köln begrüßen euch Christoph und Andreas.
Oh, hallo Andreas.
Hi Christoph.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstlich Klug, dem KI-Podcast.
Das ist immer ein Zungenbrecher.
Es ist ein Zungenbrecher.
Wir haben schon sehr viele Aufnahmen verkackt, gerade am Anfang.
Ja. Die Zuhörer wissen nicht, wie oft wir diese Einleitung jetzt schon aufgesagt haben.
Richtig, genau.
Ach Gott, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja, dann wollen wir mal prompt
zum Thema kommen.
Das heute Prompting ist. Genau, Prompting.
Sehr cool.
Ja, auch wieder den Anglismus mal kurz auflösen. Prompt, die im Sinne von die Aufforderung, jemanden auffordern, etwas zu tun, ist ja das, was ich in ein Chatbot, in ein LLM, in ChatGPT und Co. reintue, damit sie mir eine Antwort geben oder tun, was ich sage. Mhm. Das soll das Thema sein, wie man das gut macht.
Genau. Ich glaube, das Thema Chatten im Sinne mit, also im Kontext mit einer KI sozusagen, ist ja auch erst durch Zufall entstanden.
Genau.
Und dadurch sind diese Dialoge erst entstanden und die Prompts, die Befehle, die man eingibt, um was rauszubekommen.
Genau, dieser erste Chat, das ChatGPT war eigentlich mehr ein Testballon, dass das funktioniert.
Ja.
Weil, wie wir ja sagten in unserer Einführungsfolge, eigentlich sind LLMs dafür da, Text vorzuspinnen. Mhm. Und da hat halt jemand die Idee, Moment, wenn der Text ein Dialog ist, dann kann ich das, was der User reingibt, ja quasi in die eine Rolle tun und das andere in die andere. Das heißt, die unterhalten sich ja nicht wirklich mit uns, weil ChatGPT nicht weiß, was du sagst und was ich. Das Prompting ist allerdings schon älter, denn das Prompting, das hat man da noch nicht so genannt, der Begriff kam erst später, ist eigentlich ein Beispiel von, also es gibt das Beispiel Few-Shot-Learning ist der englische Begriff, aus wenigen Beispielen etwas zu lernen.
Ja.
One-Shot-Learning, aus einem Beispiel, man hat also nur einen Shot, One-Shot, ein Beispiel, das man geben darf. Und das In-Context-Learning nennt man das andere dann, dass es ist, ich gebe gar keine Beispiele, sondern ich gebe nur den Kontext und dann lasse ich ein System eine Aufgabe lösen.
Mhm.
Das gab es tatsächlich schon vorher. Also man hat gemerkt, dass diese neuen Transformer mit diesen Techniken auf einmal klarkamen.
Mhm.
Also ich weiß das noch, ich kenne die Systeme noch vorher, wo man mit der erste Knaller bei den Transformern, das ist die Technik, die unter ChatGPT steht, war, dass man bei vielen Aufgaben nur noch ein paar hundert Beispiele brauchte, damit die Aufgabe... Du lachst, das war vorher mit klassischen NLP-Techniken, da hat man zehntausende Beispiele gebraucht. Ein ganz klassisches NLP-Problem ist Named Entity Recognition, also Entitäten wie Personen, Orte, Produktnamen und so weiter in dem Text einfach zu markieren. Der klassische Datensatz, den man da im Deutschen benutzt hat, der hatte zehntausende Beispiele und da hat man das noch nicht perfekt mitgelöst. Das ist heute, bitte markiere alle Personen in folgendem Text. Da brauche ich noch nicht mal mehr ein Beispiel zu nehmen. Das können die out of the box.
Ja.
Deshalb waren ein paar hundert Beispiele. Ich war baff. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern. Ich war so stolz. Ich hatte das Ding komplett selber programmiert. Total baff. Und deshalb, dann kam es, jetzt brauchen wir nur noch ein paar Dutzend, nur noch fünf, Few-Shot-Learning, nur noch eins, gar keins mehr.
Ja.
Und dann kam halt ChatGPT und der ganze Chat-Kram. Und jetzt sind wir beim Prompt. Wir haben einen kleinen
Exkurs
aber warum
in die
auch
Historie
nicht?
Des Promptings.
Warum auch nicht?
Ich habe es kennengelernt, als ChatGPT dann quasi öffentlich zugänglich wurde. Und man am Anfang sehr schnell gemerkt hat, die Ergebnisqualität schwankt noch sehr. Und man konnte durch gute Befehle bessere Ergebnisse erzeugen.
Genau.
Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass die Fortsetzung, die der GPT schreibt, besser wird.
Korrekt.
So. Und damals ist der Begriff Prompt Engineer irgendwie durch den Raum gegeistert. Also im Prinzip das, was Leute dann irgendwie gemacht haben, die haben gesagt, ich kann ganz toll da Befehle eingeben, dann kommen noch bessere Ergebnisse raus. Da wurden irgendwie für einen Moment astronomische Summen für irgendwelche Prompt Engineers bezahlt.
Die wurden nie wirklich bezahlt. Ich glaube, das wurde nur so dargestellt. Ja. Vielleicht hat das mal ein, zwei Leute bekommen und dann wurde es eine gute LinkedIn-Nachricht. Aber
Genau, und trotzdem war es am Anfang ein Thema, weil man mit einfachen oder mit einfachen geschriebenen Prompts nicht so weit kam und man mit Prompts, die eine Rolle, ein Ziel, ein paar Beispiele inne hatten, viel einfacher zu einem Ergebnis kam, weil man, also so habe ich mir das immer vorgestellt, wenn ich dem sage, du bist ein Experte in und hast schon 100 Jahre Erfahrung. Und das Ziel ist folgendes.
Der Trick ist, das ist einer der schönsten.
Genau, konnte man die Wahrscheinlichkeit etwas erhöhen, dass er oder dass das LLM den Teil des Datensatzes ausblendete und den Teil wahrscheinlicher nahm.
Das ist richtig so, weil, denn die sind ja auf ganz vielen Diskussionen, auch in Online-Foren und auf Reddit und so trainiert worden. Und die wollen ja nicht die richtige Antwort geben, sondern nur die sich im bisherigen Kontext wahrscheinlich anhören. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Dialog habe und sage, der erste Typ ist die totale Nulpe und erzählt nur Blödsinn, dann wird das LLM happy, ganz fröhlich lauter Blödsinn erzeugen. Wenn ich aber sage, der oder diejenige ist eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet, dann wird es natürlich aus den intern abgespeicherten Daten die richtigen Antworten raussuchen. Ja. Das heißt, ironischerweise, wenn ich sage, du bist voll schlau, liebes ChatGPT, dann gibt es schlauere Antworten. Aber nicht, weil es schlauer wird, sondern weil es sagt, oh, ich muss eine schlaue Rolle spielen.
Ja.
Und das ist einer der Tricks. Aber ich merke ja schon beim Prompting, es ist gar nicht so schlecht, darüber zu reden, wie es früher war. Heutzutage sind die Systeme durch das Feintuning natürlich immer mehr auf die tatsächlichen User-Präferenzen gedrillt. Mhm. Das heißt, die sind schon drauf gedrillt, sich generell schlau zu verhalten. Mhm. Eigentlich sind aber, wie man einen guten Prompt schreibt, lernt man eigentlich am besten an den alten Systemen, weil die noch nicht so gut sind, weil die Techniken sind immer noch die gleichen. Mhm. Man muss sie nur nicht mehr so oft anwenden. Mhm. Das kann man vielleicht als allererstes sagen, bevor wir zu den Techniken kommen. Die muss ich nicht immer machen. Wenn ich einen Prompting-Workshop gebe oder einen Vortrag mache, wie man das prompt, mein erster Tipp ist, erstmal kein Prompt-Engineering zu machen mit den neuen Systemen, weil die sind so gut. Erstmal ausprobieren und gucken, ob es klappt. Ich muss keinen Roman schreiben, wenn ich ohnehin die richtige Antwort bekomme. Erst wenn ich merke, es klappt nicht, dann mache ich meinen Werkzeugkasten auf und hole die Werkzeuge raus. Und man muss auch dazu sagen, es sind vielleicht 10 Tipps oder so, die man braucht. Prompt-Engineer ist kein Beruf, genauso wie Googler kein Beruf ist. Ja, es gibt Leute, die können es besser und schlechter und es ist ein Skill, den sollte eine Fähigkeit auf Deutsch, seine Fähigkeit, die man sich anlernen sollte, aber da muss man jetzt nicht Wochen rein investieren, sondern ein bisschen lesen, einen Podcast hören, ein bisschen rumprobieren, das reicht schon. Aber genau, damit vorausgeschickt, was für Tricks hast du denn dann angewendet? Also der Klassiker ist, dem Ding zu sagen, dass es tatsächlich weiß, was es tut, das hilft. Du bist ein Experte in.
Genau. Ja. Eine Rolle war immer, also eine Rolle war wichtig, genau, das konkrete Ziel oder für wen schreibe ich gerade, für wen soll es geschrieben werden?
Entschuldigung, nicht nochmal, da wieder die Theateranalogie. Welche Rolle nimmst du in dem Theaterstück, das da gespielt wird, ein? Wenn ich es ihm nicht sage, kannst du es auch nicht machen. Und wer ist mein Publikum? Beeinflusst ja auch, was für ein Theaterstück das ist. Also wir haben die Rolle, wir haben, dass du voll schlau bist. Wer ist die Zielgruppe? Ja, weiter.
Genau, das Ziel dieses Prompts oder die eigentliche Aufgabe. Also ich meistens habe ich es zweigeteilt, genau. Ja. Und manchmal habe ich eben Beispiele mitgegeben, wenn ich Beispiele hatte.
Beispiele sind super.
Und das waren so die Grundlagen, aber das verdeutlicht aus meiner Sicht irgendwie, dass gutes Prompting viel damit zu tun hat, eine Vorstellung vom Ergebnis zu haben. Genau. So, also wenn ich weiß, was ich rauskriegen möchte, ungefähr, eine Vorstellung habe vom Ergebnis, kann ich saumäßig gute Prompts schreiben. Genau. Wenn ich das nicht habe, eben nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich wie bei vielen anderen Dingen, entwickeln oder Prosa schreiben, irgendeine Form, das ist genau das Gleiche.
Genau, und deshalb können die Dinger auch nicht einfach mal eben so alle Jobs ersetzen, weil es ist tatsächlich so, dass viel Arbeit abgenommen werden kann durch die Nutzung von LLMs, aber ich muss mir Gedanken darüber machen, was will ich erreichen. Wenn ich irgendwas für einen Kunden tue, muss ich den Kunden verstehen. Das muss ich machen, das kann nicht das LLM machen.
Ja.
Ich muss mit dem Kunden erstmal reden und aus ihm rausholen, was er denn braucht. Das ist, denke ich, ein ganz schönes Beispiel dafür. Klar, es wird eine Menge Arbeit abgenommen, aber ich muss mir schon Gedanken machen, es fällt nicht vom Himmel. Und alle, die jetzt ihre gesamten Angestellten feuern wollen, damit alles automatisch läuft, werden sie wenig Erfolg mit haben, weil wer macht sich denn dann Gedanken darüber, was in das LLM überhaupt rein soll?
Ja,
klar, frage ich ein anderes LLM. Also, nee, das funktioniert dann nicht. Ja, schöne Beispiele. Ja. Das sind die Basics. Also hätte ich jetzt sofort auch gesagt, das sind die Basics. Ein etwas technischerer Trick, wenn ich anfangen will, das ist das, was ich für den Chat brauche, 100%. Ja. Mehr brauche ich eigentlich auch. Ich habe eben gesagt, so 10 Tipps, aber das war es eigentlich schon. Es gibt noch immer eine Sache, wenn ich ein LLM nutze, um eine eigene Software zu bauen. Dann kommen wir ein bisschen vom Chat weg, also von der Bedienung für mich selber im Browser, sondern ich baue ein Softwareprodukt, das automatisiert irgendwelche Schritte ausführen will. Ist ein guter Trick, immer Markdown zu benutzen. Das werden ganz viele Zuhörer und Zuschauer noch nicht gehört haben. Markdown ist eine Art und Weise, einfache Textdateien zu schreiben, also TXT, kein Word, keine großen Formatierungen, keine Farben, kein Kursiv gestellt, sondern wirklich einfach nur Text zu tippen, wo es gewisse Regeln gibt. Zum Beispiel, dass ich so ein Sternchen, ein Asterisk für Bullet Points benutze. Wenn ich keine echten Bullet Points habe, weil ich die formatieren kann. Dass ich zum Beispiel ein Hash-Symbol für eine Überschrift mache. Dass ich Absätze durch eine Leerzeile trenne. Das kann man mal einfach googeln. Markdown ist ein Wortspiel. Das soll das Gegenteil sein von Markup, im Gegensatz zu HTML. Sprachen wie HTML, mit denen ich Webseiten gestalte, die sehr komplex sind, um Sachen zu erreichen, heißen extra Markup-Sprachen. Und Markdown soll super leicht sein. Und das ist es auch. Das Coole ist, jeder kann Markdown in 5 Minuten lernen. Und das macht es so toll. Man kann Markdown in 5 Minuten lernen. Und alle LLMs intern, weil sie nur Text können, wenn die ein Buch haben, PDF oder irgendwas können, die können kein PDF lesen. In welcher Form haben die ganzen IT-Unternehmen den Text in die LLMs gepackt? Markdown. Weil alle Computerprogrammierer gerne Markdown benutzen. Alle Hersteller, ohne ausnahmslos. Ja. Das heißt, wenn ich meine Daten, meine Beispiele Markdown-artig formatiere, sieht das Modell etwas, was es in seinen Trainingsdaten besser gesehen hat? Ich kriege besser eine Antwort.
Genau. Ich glaube, um es noch eins weiter runterzubrechen, alles das, was textbasiert ist, kann ein LLM einfacher verarbeiten.
Ja.
Also ich habe häufig damals Beispiele gemacht, Text versus PDF, der Klassiker, kann es schlechter lesen oder ein Word-Dokument kann es auch schlechter lesen, weil es das erst extrahieren muss, um es verarbeiten zu können.
Es macht Markdown draus, aber mit einem externen automatischen Programm. Und wenn ich das selber mache, mache ich es meistens besser.
Was mittlerweile geht, aber eine Zeit lang eben noch nicht so gut
ging. Genau, inzwischen geht es besser.
Damals habe ich immer den Tipp gegeben, JSON zu verwenden, weil das eben auch eine Art Textformat war.
Vielleicht für die Nicht-Programmierer, die zuhören, was ist JSON?
JSON ist ein Datenformat oder eine Datenstruktur, wie sie mit JavaScript häufig verarbeitet wird. Daraus werden häufig Datenbanken, aber eben auch Textdateien gemacht. Und häufig wird mit Klammern auf, Klammern zu etc. gearbeitet bei solchen Dingen. Und das habe ich anfangs als Tipp häufig mitgegeben, weil ich den Eindruck hatte, dass LLMs damit einfacher arbeiten konnten. Man merkt auch häufig, und das liegt aber auch an den Trainingsdaten, dass LLMs mit manchen Programmiersprachen besser arbeiten können als mit anderen, einfach weil da mehr Trainingsdatensatz schon vorhanden war.
Das heißt also,
JSON war ein sehr beliebter Trainingsdatensatz
schlicht. Also wer einen Programmierhintergrund hat, kann JSON oder auch, wer es noch kennt, XML ebenfalls benutzen. Allerdings sollte man das bei Problemen machen, die wirklich strukturierte Daten dabei. Für Beispiele ist es sehr gut. Man muss aber dann auch darauf achten, wenn ich dem 5 Beispiele in einer JSON-Struktur gebe, dass ich dann meine tatsächliche Anfrage in der gleichen Struktur stelle. Das ist wichtig. Ja. Und gerade wenn ich das programmatisch machen will, ich schreibe ein Programm um mein LLM-Problem, dann ist es sowieso praktisch, weil Programme erzeugen gern JSON und XML.
Ja.
Dann habe ich das Problem nämlich auch schon gelöst, wie ich die Daten rein und raus bekomme.
Ja.
Denn diese Formate sind auch eigentlich eine Art von Text. Das sind Datenformate, für die es nicht kennen. Es sind Datenformate, aber Datenformate, die sich durch reinen Text ausdrücken lassen. Damit gut für LLMs geeignet.
Halt mal fest, Text, was wären denn aus deiner Sicht noch so ein paar fortgeschrittene Arten, Prompting zu betreiben.
Ja, bist du ja eigentlich der Experte. Ich sage ja einfach mal sich klar und deutlich ausdrücken. Ja. Das ist tatsächlich der wichtigste Tipp, ist einfach mal ordentlich hinzuschreiben, was man will.
Ja.
Und ich gebe zu, da hört es bei mir mit den Advanced-Techniken auf. Also ich benutze ganz viel Markdown, ich gebe viele Beispiele. Bei den Beispielen, ganz wichtiger Tipp, die Ausnahmefälle machen. Das heißt, wenn ich Beispiele gebe, dann so als Tipp geben, wie soll ich mit Ausnahmefällen umgehen, die nicht eindeutig sind. Das ist wichtig. Aber da hört es bei mir auf. Aber du bist ja derjenige mit den, mit den tollen Sachen. Ich habe etwas gehört von Metaprompting.
Ja.
Hau mich um. Was ist Metaprompting?
Bevor wir mit Metaprompting anfangen, lass uns noch einmal ein paar andere Prompt-Techniken oder Prompting-Techniken angucken, die mittlerweile auch veröffentlicht sind und die gerne genutzt werden. Also alles das, wo ich dem Modell nochmal explizit eine Anweisung mitgebe, ist ja auch eine Art von Prompting, die mir helfen kann, bessere Ergebnisse zu bekommen. Beispielsweise Chain of Thought war häufig ein Begriff, der fällt.
Oh, das also, musst du nochmal genau erklären. Genau, das ist eigentlich eine der wichtigsten. Erzähl doch nochmal.
Genau, von Chain of Thought ist relativ einfach beschrieben. Ich sage dem Modell, das und das ist deine Aufgabe. Mach es Schritt für Schritt.
Genau, so. Das ist immer die letzte, das ist bei Chain of Thought, schreibt man als letztes Anweisungen drin. Bitte zerlege das Problem in einzelne Schritte und arbeite es stückweise ab. Die Formulierung muss nicht so genau sein.
Genau, genau. Und dann fängt der nicht an, irgendwie alles auf einmal machen zu wollen, sondern arbeitet es wirklich Schritt für Schritt ab oder bricht es erst mal Schritte runter, um sie dann abzuarbeiten. Und das eliminiert häufig schon Fehlerquellen, die sonst vielleicht da sein könnten.
Wobei, wenn ich ein Reasoning-Modell heutzutage benutze, kann ich mir das sparen.
Ja.
Denn die Reasoning-Modelle sind keine anderen Modelle, hatten wir in der anderen Folge. Reasoning-Modelle machen das einfach automatisch.
Genau.
Das ist das Reasoning, mehr ist das nicht. Das ist einfach dieser Automatismus, mach's Schritt für Schritt, ist im Training reingebacken worden.
Ja. Genau. Die Fortsetzung dafür heißt Tree of Thought, also quasi nicht linear eine Schrittabfolge zu gehen, sondern zu sagen, gehe drei Varianten den Baum runter quasi, also den Entscheidungsbaum runter und gucke, ist das Ergebnis dort valide, wenn nicht, komm wieder
hoch. Kannst du mal, also ich als alter KI-Mensch, der noch gelernt hat in der Uni, dass neuronale Netze nicht funktionieren, so lange ist das her. Denke da natürlich gleich an klassische KI und Suche, so funktioniert ja ein Schachcomputer. Aber kannst du mir das mal an einem Beispiel, wo du es vielleicht schon mal benutzt hast oder es gesehen hast, auch wieder prompt formuliert ist, wie das aussieht? Weil ich finde die Idee sehr, sehr spannend. Ich habe es tatsächlich noch nicht gemacht.
Ja.
Kannst du das noch mal genauer erläutern?
Genau, also ich glaube, man kann das beispielsweise bei allen Dingen einsetzen, wo man was validieren möchte. Also beispielsweise eine mathematische Gleichung. Mhm. Ich kann sagen, ich habe das und das mathematische Problem, drücke es irgendwie in der Gleichung aus. Mhm. Ich habe irgendwie 2, 3 Lösungsansätze.
Mhm. Prüfe die gebe jeden, ich aber vor.
Genau.
Okay.
Prüfe jeden, oder gib mir 3 Lösungsansätze, prüfe jeden einzelnen davon und validiere, ob er richtig ist. So, und dann steigt er jeden Pfad, also formuliert den Lösungsansatz erstmal aus, steigt den Pfad runter, guckt, ist das Ergebnis richtig, kommt wieder hoch, sagt, nee, das war es noch nicht und geht das nächste runter.
Also dadurch, dass ich ihm explizit sage, jetzt können die Dinger nicht zählen, müssen wir mal in einer anderen Folge machen, aber bis 3 kriegen sie hin. Das heißt also, es ist ja noch nicht ein ganzer Tree, es sind erstmal 3 Alternativen. Oder würdest du dann sagen, mache erstmal 3 Grobentwürfe, jeden Grobentwurf verfeiner nochmal in 3 unterschiedlichen Varianten. Also kann man das dann auch noch hierarchischer machen, weil dann hätte ich ja wirklich einen Baum, der...
Genau, kann man natürlich so aufbauen und muss halt trotzdem irgendwie berücksichtigen, ich mit meinem einen Chatfenster werde wahrscheinlich dort intern nicht viel Parallelisierung anstoßen. Wird unwahrscheinlich passieren.
Kann man natürlich auch die Abfrage einfach mehrfach stellen, wenn man es programmatisch macht, mit einer anderen Temperatur, hatten wir auch. Ich kann ja die Antworten manuell variieren lassen. Aber ich glaube, wir kommen ein bisschen... Ja.
Wir werden ein bisschen esoterisch. Vielleicht eine Sache noch, bevor wir zu dem Metaprompting kommen. Klassisches Problem, ich glaube, wir hatten es in der ersten Folge ja auch beschrieben, zähle mir die R's in dem Wort Strawberry, also den Buchstaben R, wie oft kommt der da drin vor. Was wirklich gut funktioniert ist, wenn ich weiß, ich habe ein Problem oder eine Frage, die ist logisch lösbar, also deterministisch abgeschlossen in irgendeiner Form. Oder ich möchte irgendwie eine Excel-Auswertung oder was auch immer, lasse ich mir häufig von dem Modell erstmal ein kleines Programm schreiben, das es dann für mich lösen soll innerhalb des Modells. Also ich sage ihm, entwickel dir dafür ein kleines Skript oder ein Programm, um das Problem zu lösen.
Habe ich heute auch gemacht. Ich musste mit einem großen Kontextfenster, also mein Kontextfenster war voll. Und ich habe mir dann auch, ich habe ihm gesagt, dein Kontextfenster läuft voll. Mhm. Mach ein Programm, mit dem du diese Informationen da rausziehst und dann arbeite nur mit den Teilen davon. Dann kriegt man das. Ja, okay, aber jetzt. Drumroll.
Metaprompting. Metaprompting.
Also hört sich an wie ein Transformer früher.
Genau.
Also der Roboter.
Ja. Der Gedanke ist eigentlich nur, dass ich die Prompts ja nicht zwingend selber schreiben muss, sondern dass ich das LLM die Prompts schreiben lassen kann. Mhm. So. Jetzt guckst du schon leicht
skeptisch. Ja, ich weiß schon, du kennst meine Antwort. So, wo soll denn, also wir sagen immer, Prompts heißt Kontext. Ja. Kontext, Kontext, Kontext. Ich muss dem Modell Kontext geben.
Ja.
Ne? Worum geht's? Woher soll denn dann der Magel, also wenn das ja immer so ginge, hätten die das ja reingebaut wie Chain of Thought. Mhm. Und genau, so, aber jetzt weiß ich ja, dass es nicht ganz so unsinnig ist, wie es auf dem ersten Hinhören klingt.
Genau, der Gedanke ist nicht nur, dass LLM mehr über KI und das eigentliche Modell selber gerade weiß, als ich das vielleicht tue.
Mhm. Was ja durchaus sein kann.
Wahrscheinlich. Mhm. Sondern auch, dass es natürlich jetzt mittlerweile veröffentlichte Informationen von Google oder von
hat einen Anthropic, ganz tollen Prompting Guide gemacht,
oder OpenAI Prompting Guides gibt, die es auf den Webseiten gibt, die es als PDF-Download gibt. So, und wenn ich jetzt so einen richtig, richtig guten Prompt bauen möchte, der auch vielleicht ein paar Tage länger halten soll, den ich immer wieder nutzen möchte.
Genau.
Und da wirklich qualitativ hochwertige Ergebnisse rauskriegen möchte, dann nutze ich diese Prompting Guides als Kontext und gebe die dem LLM mit. Also sage, hier ist der Link zu oder hier ist das PDF-Dokument etc.
Ja.
Und sage, anhand dieser Techniken baue mir den perfekten Prompt zum Thema und natürlich gebe ich ihm da meinen Kontext mit, den ich eh mitgegeben hätte. Allerdings kommt dadurch ein Befehl raus, den ich später verwenden kann für meine Zwecke, der Dinge beinhaltet, da hätte ich wahrscheinlich vorher selber nicht dran gedacht oder Stunden für gebraucht, um dran zu denken. Und ist natürlich auch so ein bisschen, je nachdem wie gut ich das bemesse, darauf abgestellt, was für ein Modell ich gerade nutze. Also wenn ich weiß, ich nutze ein Reasoning-Modell mit dem Kontextfenster XY-Tokens, gebe ich ihm das natürlich mit und sage, nutze das für dich.
Jetzt, wo du das so genau erklärt hast, muss ich sagen, dass wir sowas auch schon gemacht haben. Wir arbeiten sehr oft, wir bauen Software, die kleine lokale LLMs benutzt. Das ist halt was, was wir in unserem Projektalltag oft machen, aus Datenschutzgründen, Energiesparen, alles Mögliche, einfach auch, weil es cool ist. Und wir gehen tatsächlich hin, wir lösen die Probleme erst mit einem großen Modell. Und wenn wir es dann nur auf dem Laptop laufen lassen wollen, ohne Internet, dann sagen wir dem großen Modell, kannst du das mal bitte sehr detailliert für ein schlechteres, kleineres LLM, also kannst du diesen Prompt bitte nochmal neu verfassen, sodass er wesentlich präziser ist, auch mit den Edge Cases. Und das Modell, das Große, kann an die Grenzfälle, an die Ausnahmefälle schon von selber denken. Deshalb denken, Vorsicht, Anthropomorphisierung, sagen wir jetzt einfach denken. Und das heißt, wir machen das auch. Aber jetzt, wo du es sagst, sollten wir vielleicht auch mal hingehen, dabei auch die Prompting Guides mal mitzugeben, um uns Arbeit zu sparen. Also ich glaube, das nehme ich mir jetzt mal aus der heutigen Folge mit.
Können wir gerne auch hier unter der Folge verlinken, zumindest die aktuellen.
Ja.
Ist total hilfreich, sind halt oft sehr, sehr lang, deswegen kann es halt eine KI besser verwerten als wir jetzt gerade. Ein Gedanke noch dazu, wenn ich es richtig, richtig gut machen möchte, also ich lasse mir den Prompt von einem LLM generieren, gebe ihm dazu Kontext mit, probiere den 1, 2, 3 Mal aus, sehe, okay, die Ergebnisse hier waren okay, die Ergebnisse hier waren nicht so gut. Dann gebe ich das nochmal zurück und sage, hier die Ergebnisse waren okay, hier die Ergebnisse waren nicht gut. Verfeiner nochmal den Prompt auf Basis dieser Daten.
Okay. So, dann hat er ja indirekt neue Beispiele
auch. Damit kann ich das Ganze für mich nochmal ein bisschen feintunen und kann dem LLM wieder mehr Kontext mitgeben, in welche Richtung es eigentlich gehen soll.
Bevor wir, ich denke, hier kann man eine wunderbare Zusammenfassung gleich machen. Ja. Eins ist mir nur bei den Workshops eingefallen. Ich möchte das gerade unbedingt noch loswerden für die Leute, die zuhören. was oft in den Workshops passiert ist, dass die Leute gesagt haben, ja, einmal hat es nicht geklappt, aber dann ging's. Wenn ich an den Prompts arbeite, muss ich natürlich immer, wenn ich den Prompt ändere, den Chat frisch starten. Mhm. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich immer wieder von Null anfange, denn sonst habe ich dem Ding vorher so viel erklärt. Das heißt, ich habe den Kontext im Laufe meiner Diskussion mit dem LLM hinzugegeben. Mhm. Und dann sieht es auf einmal so aus, als würde der Prompt funktionieren. Klingt banal, haben wir echt erstaunlich oft gehabt in den Workshops. Deshalb immer dran denken, wenn ich an den Prompt schraube, immer wieder, man kann die letzten Schritte löschen in der Konversation oder eine neue Konversation starten. Ja. Weil sonst kann ich nicht wissen, ob der Prompt wirklich besser geworden ist.
Ja.
Okay. Aber da waren ja jetzt alle möglichen Sachen dabei. Vielleicht zum Abschluss. Wir haben gesagt, erstens, simpel anfangen und wenn es dann nicht reicht, was 90-10, 80-20 Lösung. Was sind die Basics nochmal, dass wir die nochmal mitnehmen? Die einfachsten, wichtigen Sachen. Was muss ich machen, wenn ich einen guten Prompt schreibe?
Ich sage, in welcher Rolle schreibst du das? Du bist der Experte für wen schreibst du das? Was ist das Ziel? Und im Zweifel gebe ich noch ein, zwei Beispiele mit. Und ich mache die Aufgabe kenntlich. Das ist auch häufig ein Fehler. Mhm. Ich mache die Aufgabe wirklich kenntlich. Das ist die Aufgabe.
Ja. Gar nicht so schwer eigentlich. Ja. Ne? Hätte man die Folge auch kürzer machen müssen können.
Ja.
Das ist es nämlich auch. Also nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass es so unglaublich schwer ist. Mit Meta-Prompting und so. Ganz ehrlich, das braucht man ganz, ganz selten.
Ja.
Das muss man eigentlich auch nicht wissen. Ja,
cool.
Vielen Dank, viel gelernt. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zur nächsten Folge und währenddessen so ein paar Prompts ausprobieren. Ich hoffe, es hat geholfen.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Liebe Zuhörer, das war es für heute von Künstlich Klug. Wir hoffen, eure nächsten Prompts treffen besser ins Schwarze oder zumindest daneben mit System. Teilt uns gerne eure Fragen, Wünsche und Gedanken zur heutigen Folge über die E-Mail in der Beschreibung mit. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Künstlich Klug wieder dabei.